würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Herr großer Gott, du bringst Frieden, du bringst Leben, du bringst Heil. Danke, dass du all das für uns gebracht hast durch Jesus. Danke, Jesus, dass du ja zu Herr und Heiland bist. Danke, dass du den Heiligen Geist auch gesandt hast in uns und unter uns. Danke für deine Worte und für Musik und für ja, alles, was wir von dir empfangen dürfen. Und bitte segne du dein Wort an uns. Bitte lass meine Worte deine Worte sein und hilf uns allen beim Reden, mir beim Reden und uns allen beim Hören und vor allem beim Hören mit dem Herzen. Amen. Für die deutsche Fußballwelt ist es ein Riesendebakel, dass Deutschland so früh aus der WM ausgeschieden ist. Und alle Hoffnungen liegen jetzt auf dem neuen Bundestrainer, der wahrscheinlich Jürgen Klopp sein wird. Die Gespräche sind am Laufen und auf ihm lastet oder wird wohl eine ganz schön vielseitige und anspruchsvolle Rolle lasten. Er soll dann die Nationalmannschaft einstellen, sie gut trainieren, guten Fußball spielen lassen, soll sie aufstellen, sodass sie eben wieder grundsätzlich in leidenschaftlichen und siegreichen Fußball spielen. Er soll auch im Verband Dinge besser strukturieren, soll den ganzen Jugendbereich neu ausrichten oder kurz zusammengefasst, er soll den deutschen Fußball retten. Seine große Aufgabe, das alles mit Vorgesetzten und dann auch noch 80 Millionen anderen Bundestrainern, die es oft besser wissen. Und gleichzeitig, kommt auch noch obendrauf, soll er auch weiter für seinen aktuellen Arbeitgeber Red Bull tätig sein, als Botschafter. Also ein ganzer Katalog an Aufgaben für ihn. Er soll viel für andere reisen, sich wirklich in den Dienst für eine höhere Sache stellen. Und das alles freiwillig, weil er sich freiwillig für diesen Job entscheidet. Wie ist das bei uns, wenn wir uns entscheiden, auch freiwillig, nicht für den Job als Bundestrainer, sondern für eine Aufgabe von Gott? Das kommt uns vielleicht auch manchmal wie ein Katalog vor. Wir sehen Dinge, wo Not am Mann ist. Es gibt einfach so vieles, was getan werden kann, was getan werden muss, wo wir Aufforderungen zu haben, wo wir Aufforderungen von anderen bekommen. Und wenn man was macht, dann kriegt man auch noch hier und da Kritik von anderen, die es ja besser oder scheinbar besser wissen. Wir wollen uns heute mal mit einer ganz grundlegenden Aufgabe beschäftigen, die wir nicht voneinander irgendwie bekommen, sondern die wir von Gott bekommen. Das ist eine ganz grundlegende Aufgabe oder eine ganz grundlegende Beschreibung, wo viele verschiedene Facetten dazugehören. Aber diese eine Aufgabe ist erstmal sehr, sehr konkret. Und davon muss man auch nicht alles machen, sondern gibt es verschiedene Sachen, die da dazugehören und wo Gott uns auch zusammengestellt hat, dass wir das gemeinsam tun. Wozu möchte Gott die gebrauchen, die auf ihn hören? Das ist das Thema von heute. Und das eben nicht, was denken andere darüber, wozu Gott einen gebrauchen möchte, sondern wozu möchte Gott einen gebrauchen. Und dabei werde ich versuchen, so ein bisschen das zusammenzubringen, was wir auch die letzten Wochen gemacht haben. Also es ist immer noch so ein bisschen Teil dieser Predigtreihe über die Bibel. Wir hatten da zwei große Blöcke am Anfang und wir sind da jetzt im dritten großen Teil, wo es so um die Methode der Bibelauslegung geht oder eben Auslegungsregeln. Und das Erste, was wir da hatten, war, also grundsätzlich, okay, nach welchen Regeln soll man die Bibel lesen? Das Erste war, ich soll fragen, so als Hauptfrage, was meint denn der Autor? Was meint denn der Text, der das geschrieben hat? Und um diese Sache rauszukriegen, das mache ich, indem ich zweitens darauf schaue, was ist denn der Kontext, der Zusammenhang? Was steht davor und was steht danach? Das hatten wir bei den Klageliedern genauer gesehen. Und dann muss ich auch drittens mich in Sprache rein vertiefen, Sprache lieben. Das hatten wir letzte Woche bei Matthäus 5. Okay, schauen, was ist denn die Bedeutung von den einzelnen Wörtern und wie sind die Sätze aufgebaut und wie hängen sie miteinander zusammen. Das waren eben die drei Punkte und heute kommt nochmal so von allem ein bisschen und gehen wir aber wieder konkret diesen einen Text durch. Und zwar ist es ein Text aus 2. Mose 19, Verse 5 bis 6. Und bevor ich genauer auf diese Verse eingehe, möchte ich da eben auch einmal den Kontext anschauen, damit man weiß, wo das Ganze steht und weil das eben auch dazugehört, um den Text richtig einzuordnen und zu verstehen. Und wir sind da im zweiten Buch Mose. Vorher war passiert, okay, Gott hat sein Volk Israel aus Ägypten befreit, aus dieser Sklaverei in diesem Land rausgeholt. Das Volk Israel, das war eben sein Volk, weil es die Nachkommen waren von Abraham, Isaak und Jakob, mit denen Gott auch schon eine Beziehung hatte. Und diese Vorfahren vom Volk Israel, die sollten schon lernen, Gott zu vertrauen und sollten lernen, Segen zu sein für andere. Und das Volk Israel, diese Nachkommen, die sollten das eben jetzt als ganzes Volk machen, als große Gemeinschaft. Und dazu holt Gott sie jetzt raus aus Ägypten und will sie dann in das eigene Land bringen. Rausgeholt hat er sie schon und jetzt sind sie aber noch so dazwischen und sind jetzt am Berg Sinai. Und der Berg Sinai, da erleben sie eine gewaltige Erscheinung, die sie für ihre ganze weitere Geschichte prägen wird. Gott hüllt sich da in Wolken und Blitzen und Donner und kommt sozusagen selbst auf diesen Berg Sinai hinab. Er kommt zu ihnen hinab, um mit ihnen zu reden. Er wird ihnen die 10 Gebote geben, wird ihnen einen Bauplan für ein Heiligtum geben. Und bevor er ihnen diese 10 Gebote und das Heiligtum gibt, davor will er ihnen aber auch noch was anderes zusprechen. Er will ihnen ihre neue Identität geben und ihre neue Bestimmung zusprechen. Und in diesen Versen, 2. Mose 19, Vers 5 und 6, da sagt er zu dem Volk Israel oder zu Mose, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört, und ihr meinen Bund bewahrt, dann werdet ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr werdet mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dies sind die Worte, die du sprechen sollst zu den Söhnen Israels. Was wir hier erfahren ist, wozu Gott die gebrauchen möchte, die auf ihn hören. Eben auch wir, wenn wir auf ihn hören. Und so wollen wir das einmal nacheinander durchgehen. Und was wir dabei sehen, sind 3 Punkte. Das erste, wir werden dabei sehen, die Bedingung der Nachfolge. Wir werden sehen, auch du bist ein Priester Gottes für andere. Und wir werden nochmal über die Worte an das Volk Gottes grundsätzlich nachdenken. Und so möchte ich anfangen mit dem ersten Punkt, die Bedingung der Nachfolge. Und dazu lese ich uns den allerersten Teil aus diesem Text noch einmal vor, Vers 5. Er fing an mit, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hört, sagt Gott, und ihr meinen Bund bewahrt, wenn ihr das tut, dann werde ich euch zu dem und dem gebrauchen. Also das Volk Gottes soll auf die Stimme Gottes hören. Was er sagt, das soll befolgt werden. Man soll es nicht nur akustisch hören, sondern man soll darauf hören. Gehorchen. Im Hebräischen ist das auch sehr schön ausgedrückt, da heißt das, sie sollen hörend hören. Also gemeint ist, sie sollen bereitwillig hören. Vom Neuen Testament her würde man sagen, man soll Jesus nachfolgen, tun, was Gott gesagt hat und gehorsam, bereitwillig ihm folgen, in dem, was er gesagt hat und in dem, was er vorgelebt hat. Und das ist dann quasi auch das Gleiche wie den Bund bewahren. Und das ist eben dieses zweite Begriffspaar, was wir uns hier genauer anschauen können. Was genau heißt es denn, den Bund zu bewahren? In der Bibel, da ist ein Bund immer ein festes Versprechen von 2 Partnern, sich zu lieben. Und dann ist es mehr oder dann ist es persönlicher und intimer als einfach irgendwie so ein formeller Vertrag. Aber es ist auch nicht einfach nur eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung, sondern wirklich bindend und dauerhaft, wie eben ein Vertrag. Also das Beste sozusagen aus beiden Welten, ein Vertrag und eine Liebesbeziehung, ein ganz festes Bündnis, ein Liebesbündnis. Und Gott will mit Israel so einen Liebesbund eingehen. Er hatte schon einen Bund mit ihren Vorfahren und damit soll es hier jetzt mit dem ganzen Volk weitergehen. Gott will diese feste Beziehung mit Israel. Und Israel soll in dieser Beziehung bleiben. Das heißt dieses Bewahren. Sie sollen in diesem Bund leben und sich an den Bund halten, sich auch an die Bestimmungen des Bundes halten. Man darf das nicht durcheinander bringen. Auch Israel kommt nicht in den Bund hinein, erst wenn sie gehorsam sind oder sie sich als gut genug dafür erweisen. Dass Gott den Bund mit ihnen eingeht, das ist Gnade, ist ein Geschenk. Aber der Bund macht eben auch nur Sinn, wenn Israel auf Gott hören will. Gott schenkt ihnen die Beziehung zu sich, aber sie müssen damit eben auch was machen. Gott befreit sein Volk nicht einfach so, sondern Gott befreit sein Volk immer für etwas, für eine bestimmte Sache. Und das, wozu er befreit, das soll man eben ausleben, darin bleiben, das annehmen. Das also diese zwei Sachen, die hier hervorstechen, diese zwei Schlüsselbegriffe. Und nachdem wir uns das jetzt angeschaut haben, können wir als nächstes schauen, okay, was haben wir denn insgesamt für einen Satz? Wie ist die Satzstruktur? Und das erkennt man beim Bibellesen oft daran, und auch sonst beim Lesen erkennt man es oft an diesen kleinen Wörtern, die einzelne Satzteile miteinander verbinden. Hier sind es einfach die Worte wenn und dann. Also wenn ihr willig auf meine Stimme hört, dann wird das und das sein. Und daran sieht man, okay, das ist eine Bedingung. Für das, was Gott mit ihnen vorhat, gibt es Bedingungen. Ansonsten funktioniert es nicht. Sie sollen ihm gehorchen, sollen ihm folgen. Und nochmal vom größeren Kontext heißt das nicht, erst wenn sie ihren Gehorsam bewiesen haben oder erst wenn sie voll und ganz heilig sind, dann kommen sie in einen Bund mit ihm. Gott hat sie aus Ägypten befreit und Gott wird einen Bund mit ihnen schließen. Sie müssen nur Ja dazu sagen, sich in den Bund hineinrufen lassen, hineinziehen lassen. Und wenn sie das tun, dann müssen sie weiter darin bleiben und weiter gehorsam sein. Welche Rolle sie dann ausfüllen, das hängt an ihrem Gehorsam. Da kann es Unterschiede geben, je nachdem, wie sie sich verhalten. Und das hängt dann auch an jedem Einzelnen. Wer Gott glaubt und ihm folgt, den wird Gott auch mehr gebrauchen und ihm mehr Segen schenken als der, der ihm nicht glaubt und ihm nicht folgt. Also ja, natürlich gibt es Bedingungen. Gott fordert Nachfolge. Er fordert Gehorsam. Nur dann macht das auch Sinn, was er einem anbietet. Wenn sie nicht auf ihn hören, ja, wie soll sein Vorhaben dann zustande kommen? Und bei Jesus ist das auch so. Jesus hat auch uns die Schuld vergeben. Aber er hat uns und davon befreit. Und das aber auch nicht einfach so als Selbstzweck, sondern auch das hat er getan für eine bestimmte Sache, für einen bestimmten Zweck. Er hat uns nicht einfach so befreit, sondern auch er hat uns dazu befreit, dass wir ihm folgen und wir ihm gehorchen und wir ihm Ehre bereiten. Seine Vorhaben mit uns kommen nur zustande, wenn wir ihm gehorchen. Und dann ist es ein bisschen wie bei anderen Sachen im Kleinen, wie wir es vielleicht auch im Alltag kennen, wo aber das gleiche Prinzip da ist. Also zum Beispiel, wenn die Mutter zu ihrem Sohn sagt, zieh deine Regenjacke an, damit du nicht nass wirst. Und dann sagt er vielleicht, aber Mama, es regnet doch gar nicht. Doch, zieh deine Regenjacke an, sonst wirst du nass, wenn es regnet. Oder zieh gute Wanderschuhe an, sonst wirst du Blasen an den Füßen bekommen. Und er macht es und bekommt keine Blasen. Und jetzt als Frage, okay, kann er zu 100% wissen, wenn ich schlechte Schuhe angezogen hätte, hätte ich Blasen bekommen? Weiß man nicht, vielleicht wäre es auch nicht passiert. Aber mit guten Schuhen war der gute Ausgang auf jeden Fall gesichert. Genauso bei der Regenjacke. Die Bedingung muss erfüllt sein, damit wirklich eintrifft, was ihm gesagt wurde. Manche Sachen passieren nur, wenn man auch auf das hört, was einem gesagt ist. Bei Gott ist das ähnlich. Wenn wir auf ihn hören, kommt das zustande, was er mit uns vorhat. Und dann denkst du vielleicht manchmal, okay, wenn ich jetzt auf Gott höre, dann ist das was Besonderes. Kennst du diesen Gedanken? Also, es ist was Besonderes, was Lobenswertes, was einen heraushebt, sozusagen von dem Normalen, Gott gehorsam zu sein. Und ja, es ist auch gut und richtig, wenn wir ihm gehorchen, aber Gehorsam ist eigentlich der Normalfall. Auf Gott zu hören ist nicht das, wozu du überredet werden solltest. Auf Gott zu hören ist letztlich nicht der besondere Fall, sondern das, was normal ist, der Normalfall. Er muss sich nicht vor uns rechtfertigen, sondern wir als seine Geschöpfe müssen uns vor ihm rechtfertigen. Und was er mit dir und mir vorhat, das funktioniert nur, wenn wir ihm auch Folge leisten. Und wir, die wir Gott kennen, wir haben die besten Möglichkeiten, letztendlich auch die einzigen Möglichkeiten, ihm auch wirklich zu gehorchen. Und dann ist es aber eben nichts Besonderes, sondern dann ist es der Normalfall. Das, was eigentlich alle tun sollten, auf das hören, was unser Schöpfer uns sagt, was der uns sagt, der uns gemacht hat und dem wir gehören. Er hat einen Anspruch auf unser Leben. Was ist jetzt das, was Gott mit uns vorhat? Was ist das, was er mit seinem Volk vorhat? Dazu schauen wir uns die zwei Verse weiter an und was wir da sehen, das habe ich mal zusammengefasst mit, du bist ein Priester Gottes für andere. Du bist ein Priester Gottes für andere. Denn da heißt es, also wenn ihr auf mich hört, dann werdet ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr werdet mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also wenn sie in dieser Bestimmung leben, die Gott für sie hat, dann gehören da diese drei Dinge dazu. Erstens, sie werden sein Eigentum sein. Zweitens, sie werden ein Königreich von Priestern sein. Drittens, sie werden ein heiliges Volk sein. Und ich glaube, alles drei gehört eben dazu, dass sie dann Priester Gottes für andere sind. Also ich glaube, dass das, was da in der Mitte steht, sozusagen zusammengefasst, die Hauptbestimmung ist oder das, was auch in den anderen Sachen ein Stück weit drin steckt. Und das sehen wir eben, wenn wir diese drei Dinge mal nacheinander durchgehen. Und wir auch da schauen, okay, was genau meint das? Was genau meinen diese Worte? Das Erste, sie werden Gottes Eigentum sein. Dieses Wort Eigentum kommt im Alten Testament 8-mal vor. 6-mal kommt es genauso vor wie hier, dass sie als sein Volk sein Eigentum sind. Bei den anderen zwei Stellen, da meint dieses Wort Eigentum ganz wertvolle Gegenstände. Also beides Mal steht dieses Wort dann neben, in einer Aufzählung, neben Gold und Silber. Also Gold, Silber und eben anderes wertvolles Eigentum. Schätze sind damit gemeint. Persönliche Schätze. Und dann ist das hier sozusagen eine Metapher. Ja, wie kann Gott ein ganzes Volk besitzen? Was heißt das, dass Gott Menschen besitzt? Ja, das Volk, die Menschen gehören ihm und ist für ihn eben auch ein wertvoller Besitz. Du bist Gott wertvoll. Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, Gott hat uns nicht mit Silber und Gold losgekauft, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu. So wertvoll ist ihm sein Volk. Wir, das Volk Gottes zu allen Zeiten, sind sein wertvoller Besitz, sein Eigentum. Und das sieht man auch daran, wie es hier weiter heißt. Das heißt hier, ja, ihr seid mein Eigentum, denn mir gehört die ganze Erde. Und kann man sich da wundern, okay, warum ist dann Israel aber sein besonderes Eigentum, wenn ihm eh die ganze Welt gehört, dann wäre Israel ja eh auch sein Eigentum. Aber gerade das soll nochmal unterstreichen, auch wenn ihm eh schon alles gehört, auch wenn er auf alles Anspruch hat, sein Volk ist sein besonderes Eigentum. Die, die auf ihn hören und die dadurch zu seinem Volk gehören, die nehmen eine besondere Stellung ein. Sie haben einen besonderen Auftrag und stehen besonders unter seinem Schutz. Sie haben eine Vermittlungsfunktion zwischen Gott und dem Rest der Welt. Und das, weil er auf alles Anspruch hat. Er nimmt sie als Teil von dem Ganzen, damit sie auch vermitteln können zwischen ihm und dem Rest der Welt. Und diese Vermittlerrolle, die wird dann vor allem eben noch deutlicher durch diese zweite Aussage. Sie werden ihm ein Königreich von Priestern sein. Was heißt das, ein Königreich von Priestern? Das heißt, okay, sie als Volk sollen erstmal als Königreich organisiert sein und dabei sollen eben Priester eine wichtige Rolle einnehmen. Und schaut nochmal, wie das formuliert ist. Es ist formuliert, oder es steht da, sie werden nicht einfach nur ein Königreich mit Priestern sein. Also das gab es auch in anderen Völkern. Okay, ein paar Einzelne aus dem Volk werden eben als Priester dienen. Nein, hier heißt es, sie werden ein Königreich von Priestern sein. Sie alle werden Priester sein. Die Priesterfunktion wird auf das ganze Volk ausgeweitet. Also es geht um ihre Zusammensetzung, wie sie als Volk zusammengesetzt sind. Andere Völker, könnte man vielleicht sagen, okay, sie sind ein Kriegsvolk oder ein Volk von Viehzüchtern. Aber das entscheidende Merkmal, was sie sein werden, sie werden ein Volk von Priestern sein. Ein Priestervolk, weil jeder Einzelne diese Aufgabe hat. Und dann möchte ich hier einmal stehen bleiben und darüber nachdenken, ja, was heißt das denn, Priester zu sein? Was macht ein Priester? Und wir können dabei auch direkt im Hinterkopf haben, wenn du zu Jesus gehörst, dann gilt das auch für dich. Auch Jesus macht dich zu einem Priester Gottes. Weil genau diese Stelle hier, die wird im Neuen Testament zweimal direkt auf die angewendet, die Jesus nachfolgen. Das eine ist in 1. Petrus, Kapitel 2, und die andere Stelle ist in Offenbarung 1, Vers 5 und 6, und da heißt es, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Also auch du bist ein Priester Gottes, wenn du zu Jesus gehörst. Und dann ist die Frage, ja, was macht denn ein Priester? Ein Priester vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Also ein Priester steht zwischen Gott und den Menschen. Und dann vermittelt er sozusagen in beide Richtungen. Also einmal vermittelt er von Gott her, das, was Gott ihm gibt, das gibt er an andere Menschen weiter. Und das Zweite, er vermittelt von den Menschen her zu Gott hin. Also das, was die Menschen von Gott brauchen, dafür tritt er ein und er stellt sich hin, um es von Gott zu erbitten. Oder um vor Gott Sachen zu sagen, wo es andere nicht schaffen, das vor Gott zu sagen. Oder er kennt sich besser mit Gott aus und kann deswegen besser sagen, okay, so und so ist Gott jetzt besser zu verehren. Oder die und die Handlung ist vor Gott jetzt angemessen. Also er vermittelt in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen in beide Richtungen. Was heißt das? Ein bisschen konkreter. Und hab dabei weiter im Hinterkopf, auch du bist ein Priester Gottes für andere. Dann kann es zum Beispiel sein, oder gehört da dazu, ein Priester, oder ganz grundlegend, ein Priester darf selbst diese enge Beziehung zu Gott haben und er vermittelt aber auch andere in diese Beziehung. Das heißt für dich zum Beispiel, lass andere an deiner Beziehung zu Gott teilhaben. Versuche auch andere in diese Beziehung mit Gott zu bringen oder lass sie zumindest den Segen von dieser Beziehung erleben. Ein Priester verkündet anderen die Wahrheit Gottes und er erklärt ihnen, wie Gott ist, wer er ist. Priester Gottes gibt im Namen Gottes Segen weiter. Er spricht anderen Segen zu, beziehungsweise wünscht es ihnen und bittet für sie darum. Und dabei bringt er eben auch Menschen und ihre Anliegen vor Gott, weil er ja in dieser engen Beziehung mit Gott ist. Deshalb kannst auch du das so gut machen. Bete für andere und schaue auch mit den Menschen seelsorgerlich, da wo sie Hilfe brauchen, wie sie angemessen vor Gott leben können. Auch das ist eine Aufgabe des Priesters. Zu den Aufgaben eines Priesters kann auch gehören, kenne dich für andere in der Schrift aus. Also weil die Schrift die Worte Gottes sind und dann kannst du die Schrift bewahren, sie für andere gut kennen und dann anderen dadurch zeigen, wie auch sie von diesem großen Schatz profitieren können. Und ein Priester soll insgesamt ein Vorbild für andere sein, er soll heilig leben und dann kannst auch du mit deinen heiligen Überzeugungen oder mit deinem heiligen Lebenswandel kannst und sollst du Gott selbst repräsentieren für andere, sodass andere von dieser Heiligkeit beeindruckt sind und sie auch diesen Gott kennenlernen wollen. Du bist ein Priester Gottes für andere, wo verschiedene Facetten dazugehören. Das ist ein Geschenk, was du von ihm hast und was du vor allem mit ihm hast. Deshalb lass auch andere von diesem großen Geschenk profitieren. Beim Priestersein, dazu gehört eben auch die letzte Aussage hier in diesem Vers, das Volk Gottes wird ein heiliges Volk sein. Also gemeinschaftlich, aber auch jeder für sich werden sie heilig sein, wie auch ihr Gott heilig ist. Und heilig, das ist das, was getrennt ist vom Bösen, vom Schlechten und Zerstörerischem. Heilig, das ist rein, ist erhaben, schön und besonders. Heilig ist letztendlich nur Gott, aber er lässt uns daran teilhaben und will damit auch andere sehen lassen, wie beeindruckend herrlich er ist. Und wenn wir das alles jetzt nochmal zusammenbringen mit dem ersten Punkt, diese Bestimmung, das zu sein, das hängt an ihrem Gehorsam. Es ist nur möglich, so zu leben und das zu sein, wenn sie auf Gott hören. Weil wie anders können sie heilig sein, wenn sie nicht auf Gott hören? Wie anders können sie Priester sein, wenn sie selber gar nicht die Beziehung mit Gott leben und pflegen? Wie anders können sie zeigen, dass Gott es gut mit ihnen meint, dass Gott sie beschützt und er sie als sein Eigentum hat, wenn sie aber nicht bereit sind, da zu sein, wo er ist, und sich von ihm beschützen zu lassen und ihm zu folgen? Das, was Gott mit ihnen und mit uns vorhat, das geht nur, wenn man auch mit ihm lebt. Wirklich Segen Gottes wirst du für andere nur sein, wenn du selbst dieser aktiven Beziehung mit Gott lebst und wenn du annimmst, welche Identität er für dich hat. Er macht einen zum Segen für andere. Nur wegen ihm kannst du für andere jemand sein. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Aber wenn wir auf ihn hören und ihm folgen, dann werden wir Priester Gottes sein. Dann dürfen wir ihn repräsentieren und vermitteln zwischen ihm und anderen Menschen. Wir dürfen vermitteln zwischen Gott und anderen Menschen und Segen bringen zu unseren Nächsten. Und ich möchte dazu eine kleine Begebenheit von mir aus dem Leben erzählen. Und zwar war das Anfang April. Wir hatten noch unseren alten Kühlschrank von der Vorbesitzerin von unserem Haus. Wir hatten den auch die ganze Zeit noch in Betrieb, er hat gut funktioniert. Und dann sind wir aber auf den umgestiegen, den wir davor hatten. Und den anderen wollten wir jetzt bei eBay Kleinanzeigen verkaufen für 120 Euro. Irgendwann hat sich dann ein Käufer gemeldet, hat ihn abgeholt, war alles in Ordnung. Und dann kam aber 2 Tage später noch mal eine Nachricht von dem Käufer: Der Kühlschrank funktioniert nicht. Also gar nicht. Keine Kühlleistung da. Und er hat ihn auch 24 Stunden ruhen lassen und so, aber ging trotzdem nicht. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, war eine blöde Sache für uns beide. Und er hat es mir gegenüber nicht direkt geäußert, aber er schien schon auch skeptisch zu sein, ob der Kühlschrank nicht bei uns auch schon kaputt gewesen war. An seiner Stelle wäre ich da natürlich auch skeptisch gewesen. Ich habe ihm versichert, nein, einen kaputten Kühlschrank hätten wir natürlich nicht verkauft. Er lief bei uns bis einen Tag vorher noch. Wir hatten Bilder noch mit den frischen Lebensmitteln drin von ein paar Tagen vorher. Also muss der Schaden irgendwo später aufgetreten sein, wo ich denke, dass er verantwortlich für war. Und ich war trotzdem bereit, ihm entgegenzukommen und fragte ihn, was für ihn eine faire und akzeptable Lösung wäre. Er sagte oder fragte, ob es angemessen ist, wenn ich ihm 60 bis 70 Euro zurückbeweise. Und es war für mich aber deutlich zu viel. Ich habe eher an 20 bis 30 Euro gedacht. Und das Problem bei der ganzen Sache war eben, keiner konnte sagen, ja, wann und wo genau ist der Schaden denn jetzt aufgetreten? Meiner Meinung nach trug er eben als Käufer das Risiko und auch die Verantwortung für den Transport. Und erst ab da war der Schaden da. Er vermutete, dass es an irgendwas anderem lag. Und es tat mir schon auch leid, weil er auch geschrieben hat, wie viel Stress er jetzt damit hatte mit der Entsorgung und so. Es tat mir leid, aber ich wollte auch nicht für eine Sache, für die ich nichts kann, einfach 60 Euro bezahlen. Eine Person, die mir an sich völlig unbekannt ist. Und ich hätte ihm ja auch misstrauisch sein können, ob seine Story stimmt. Auf jeden Fall habe ich, während wir dann geschrieben haben, auch immer wieder oder auch immer mehr dafür gebetet. Und Gott hat mir dann geschenkt, dass ich diese ganze Sache mit meinem Glauben verbunden habe und auch irgendwie losgelöst von dieser Sache eine Liebe für diesen Mann bekommen habe. Und dann habe ich geschrieben: Letztlich muss irgendjemand für den Schaden, der jetzt nun mal da ist, aufkommen. Ich bin bereit, meinen Anteil dazuzugeben. Und dabei habe ich noch an die 20 bis 30 Euro gedacht. Und dann, nachdem ich das geschrieben habe oder da weiter drüber nachgedacht habe, da kamen meine Gedanken richtig ins Rollen. Okay, es war jetzt ein Schaden, der musste irgendwie wieder gut gemacht werden. Okay, wir überlegen, Anteil zu geben, funktioniert das denn? Wenn jeder so ein bisschen einen Anteil gibt, kann der Schaden nicht auch anders gelöst werden? Muss er vielleicht sogar anders gelöst werden? Meine Gedanken kamen ins Rollen und dann habe ich ihm noch weiter geschrieben. Und zwar folgendes. Mir ist dazu noch etwas eingefallen, von meinem Glauben her, was ich gerne mit dir teilen möchte. Wenn ich Jesus wäre, würde ich wahrscheinlich nicht nur einen Anteil geben, sondern alles begleichen. Zumindest wenn der Schaden nicht nur 120 Euro ist, sondern etwas viel Größeres und Schwerwiegenderes. Ich bin Pastor und muss am Freitag eine ältere Dame beerdigen. Dabei bin ich auf diesen Bibelvers gestoßen, aus 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich weiß nicht, ob du diese Gnade Gottes kennst. Ich kenne sie, liebe sie und liebe den, der sie mir gegeben hat. Wenn du mir deine PayPal oder deine IBAN gibst, überweise ich dir sehr gerne nur 120 Euro. Das ist nur eine kleine Erstattung und Wiedergutmachung im Vergleich zu dem, was Jesus getan hat. Und wenn ich dir das dadurch zeigen kann, wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass du aus der Sache doch einigermaßen unbeschwert herausgehen kannst, will ich das sehr gerne tun. Er hat mir dann geantwortet, jeder hat seine Ansicht, was die Ursache für den Schaden hätte sein können. Gewissheit haben wir beide nicht. Ich fände es fair, dass wir deswegen Hälfte-Hälfte dafür aufkommen, also 60 Euro reichen mir. Meine PayPal-Adresse ist ... Danke und schöne Grüße. Ich habe ihm auch auf die Nachricht nochmal geantwortet, weil sie dazu sehr eingeladen hat. Und ich habe ihm auch trotzdem die 120 Euro überwiesen, wie ich es vorgehabt habe, um ihm das zu zeigen, dass ich es ernst meine und sein Bestes im Sinne habe. Und es für mich auch nicht nur um diese Geldsache ging, sondern vor allem ich eben diesen Schaden, der auch bei ihm, diese ganze Last und das Hin und Her, die Arbeit, die er letztendlich damit hatte. Ich sagen wollte, dass ich nehme das ernst und ich bin bereit, da voll die Leistung für zu übernehmen. Ich habe ihm 120 Euro überwiesen, er hat mir dann wieder 60 Euro zurücküberwiesen. Das war für mich unbefriedigend. Ich hätte entweder 20, 30 Euro oder dann alles. Das war für mich unbefriedigend, weil es so die faire Lösung war und nicht das, womit ich glaube, er wirklich ganz ruhig hätte dann rausgehen können. Ich habe es aber dabei belassen, weil ich nicht dickköpfig sein wollte und inzwischen wirklich auch für ihn das Beste wollte. Und wenn er das so sieht, dann okay. Und ich auch einfach dankbar war, dass ich ihm was weitergeben und signalisieren durfte. So können es ganz unterschiedliche Sachen sein, wo Gott uns auf vielfältige Weise, auf verschiedenen Ebenen, finanziell, glaubensmäßig, was Wahrheit angeht, was Tatsachen sind, was Recht und Ordnung ist, wo Gott uns zum Segen für andere gebrauchen kann. Zum Priester, zum Vermittler von seinem Segen, von seinen Wahrheiten, von dem, dass wir Gutes wollen für die Menschen. Gott macht auch dich zum Segen für andere. Durch ihn und letztendlich nur wegen ihm kannst du für andere ein Segen sein. Du bist ein Priester Gottes für andere. Und das hat mehrere Facetten. Gott bezeugen, seine Eigenschaften widerspiegeln, seine Großzügigkeit, seine Heiligkeit, aber auch seine offenbarten Wahrheiten anderen zu sagen. Und auch die Wahrheit sein zu lassen und nicht aus Gefälligkeit Tatsachen zu verdrehen. Sei ein Priester Gottes für andere. Nimm andere mit hinein in das, wie du deine Beziehung zu Gott lebst. Nimm sie in das hinein, was er dir bedeutet. Vielleicht kann es auch einfach sein, dass du am Arbeitsplatz betest, andere da sehen lässt, wie du deine Beziehung zu Gott lebst. Oder du einfach mehr das Selbstverständnis hast, auf der Arbeit, im Verein, wenn ich mit Gott lebe, dann bin ich nicht irgendein schräger Vogel, sondern damit tue ich das, was eigentlich der Normalfall ist, was eigentlich jeder tun sollte, weil Gott einen Anspruch auf jeden hat. Und die anderen haben ein Problem mit Gott und sie brauchen deine Hilfe zu merken, dass Gott aber etwas Besseres für sie hat. Du bist ein Priester Gottes für andere. Es ist wichtig für uns, dass wir das hören. Und nicht, weil ich das sage, sondern weil Gottes Wort es sagt. Wir als sein Volk leben von seinen Worten. Und darauf schauen wir jetzt noch in einem dritten Punkt, die Worte an das Volk Gottes. Denn ganz am Ende von diesen Versen heißt es, dies sind die Worte, die du sprechen sollst zu den Söhnen Israels. Also Mose bekommt das gesagt weil er eben besonders eng in der Beziehung mit Gott war. Und er soll jetzt das, was Gott ihm sagt, an das Volk weitergeben, weil sie als ganzes Volk angesprochen sind. Und dann ist sozusagen Mose der Vermittler für sie, wie auch sie die Vermittler für andere sein sollen. Und ganz entscheidend dabei sind eben die Worte Gottes, das, was Gott sagt, weil seine Worte Kraft haben, weil seine Worte Leben geben. Das war schon immer so seit der Schöpfung. Seine Worte haben Bedeutung und durch sein Wort erschafft er die Welt und durch sein Wort erschafft er sich ein Volk. Sie leben von den Worten Gottes. Und wenn wir dann hier bei diesem Text weiterfragen, okay, was ist denn bei diesen Worten? Was hat er damit vor? Was will er damit tun? Was will er damit erschaffen? Was ist hier die Absicht des Autors? Die Absicht von Mose, aber auch die Absicht von Gott, der das gesagt hat und hat aufschreiben lassen. Und dann ist es eben damals für das Volk Israel relevant, aber Gott sieht als Autor auch das Volk Gottes zu allen Zeiten und an allen Orten. Und dann müssen wir auch diesen Text hier heilsgeschichtlich lesen und das große Ganze von Gottes Plan auch bei diesen Versen sehen. Und das hatten wir ganz am Anfang in der Predigtreihe mal mit heilsgeschichtlich und christozentrisch lesen. Und ich glaube, das kommt eben sozusagen als letzter Auslegungsschritt dann auch noch immer dazu. Wie passt das hier zu dem, was Gott insgesamt vorhat? Wie passt das zum Großen und Ganzen, die einzelnen Verse? Was hat er nochmal insgesamt vor? Er will durch den Messias, Jesus, will er Menschen retten von Sünde, Tod und Teufel und er will sie retten, um sie teilhaben zu lassen an seiner wunderbaren Herrlichkeit. Und dann sehen wir auch hier in diesen Versen, Gott ist der Schöpfer aller Menschen, ihm gehört die ganze Erde. Und durch Abraham, da wollte er schon Segen geben für alle Völker der Erde oder aus seiner Familie, mit der Familie Abrahams. Und was dabei aber im Weg steht, das ist der Mensch selbst, seine Sünde, ist seine Unfähigkeit, ist sein Unglaube. Und so wie Mose Mittler ist zwischen Israel und Gott, so sollte jetzt Israel Mittler sein zwischen der ganzen Welt und Gott. Aber diese Rolle hat Israel nie erfüllt, weil auch sie Sünde haben, weil wir alle Sünde haben. Aber diese Aufgabe, Mittler zu sein, die verweist auf Jesus. Er hat das für Israel erfüllt. Er wurde zu dem einen Mittler, zu dem vollkommenen Priester, für Israel, aber letztlich für die ganze Welt, weil nur er uns mit Gott verbinden kann, weil nur er unsere Schuld beseitigen kann, indem er dafür stirbt und nur er uns wirklich den Segen Gottes in unsere Herzen und in unser Leben bringen kann. Und dann sehen wir auch hier diesen ursprünglichen Plan Gottes, sich ein Volk aus allen Nationen zu erschaffen, indem Jesus für alle Menschen stirbt, für ihre Schuld und sie einlädt, zu ihm zu kommen und mit Gott ins Reine zu kommen. Und dann wird durch Jesus, wird diese Geschichte Israels und diese Verse an Israel, wird auch unsere Geschichte und werden auch unsere Verse und unsere Bestimmung. Mit diesen Versen ist das Volk Gottes angesprochen, weil es Gottes Volk für sein Volk, Gottes Wort für sein Volk zu allen Zeiten ist. Und daraus ergibt sich dann auch die Anwendung für uns. Durch Jesus und nur durch Jesus können wir unsere Bestimmung leben, Segen für andere zu sein. Und dann ist Christus das so Wertvolle, das Beste, was wir mit anderen teilen können. Und dann kannst und dann sollst du nicht die Welt retten, so wie Jürgen Klopp den deutschen Fußball retten soll, sondern, und kannst auch keine anderen Menschen retten, nicht mal einen, aber du kannst und du sollst auf den Retter verweisen. Zeig anderen Jesus. Zeig ihnen das Evangelium, damit sie Gott und seine Herrlichkeit sehen und schmecken können. Zur Beziehung zu ihm, das ist das Wertvollste, was wir mit anderen teilen können. Es geht darum zu zeigen, wie gut uns seine Liebe tut. Wie sehr wir uns über seine Liebe freuen. Wie gut auch seine Gebote und Ordnungen sind für uns. Glauben wir das? Dass das wirklich gut ist, was er uns geboten hat? Zeig anderen, wie gut Gott ist. Zeig ihnen die Liebe Jesu zu dir und zeig ihnen auch, wie sehr du ihn liebst. Und dazu brauchen wir auch das, was durch dieses Wort des Evangeliums erschaffen wurde, worauf das hier auch hinausläuft. Wir brauchen die Gemeinde. Wir brauchen es, dass wir zusammen Nachfolger Jesu sind. Nur zusammen können wir manches zeigen von dem, wie Gott ist. Nur zusammen können wir zeigen, was Zusammenhalt ist, was Vergebung ist, wie Liebe untereinander aussieht. Jesus sagt, durch die Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13. Durch die Liebe, die ihr untereinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder im hohen priesterlichen Gebet betet er, wenn ihr eins seid, oder ich bete, dass sie eins seien, wie wir, Vater, eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. An der Einheit hängt, wie Menschen über Jesus denken, ob er der Messias ist oder nicht. Wenn wir uns untereinander lieben, dann erfüllen wir so viel von unserer Funktion als Priester. Weil Menschen dadurch sehen, was für eine Liebe Gottes hier untereinander ist. Weil Gott uns dazu gebrauchen möchte. Gott bringt uns bewusst zusammen, weil auch das etwas von ihm zeigt. Und da hat jeder seine eigene Verantwortung, ja, aber es funktioniert eben auch nur, wenn wir es gemeinsam tun. Wir müssen zusammen auf sein Wort hören. Wir müssen zusammen beten. Wir müssen zusammen heilig leben wollen. Wir müssen zusammen das Bewusstsein haben und das auch einander zusprechen. Du bist sein, das kann dir keiner nehmen. Wir können nur zusammen Priester Gottes für andere sein. Deshalb sei Teil dieser Gemeinschaft, sei Teil einer Ortsgemeinde und zieh dich nicht raus, auch wo es noch Reibung gibt. Dann weiß ich nicht, was es für dich vielleicht ist oder wie es für dich ist. Ob du vielleicht auf den einen oder anderen nicht zugehst oder die Beziehung nicht so suchst, abbrichst oder nicht so intensiv reingehst, ob du das tust, weil der andere dich verletzt hat oder weil er dir unsympathisch ist oder weil du nicht weißt, ob ihr irgendwas gemeinsam habt. Aber vielleicht braucht auch der andere deine Hilfe. Vielleicht braucht er deine Vergebung. Und dann kannst du ihm helfen zu erkennen, wo er dich verletzt hat. Vielleicht braucht der andere deine Barmherzigkeit, dass du ihn einfach ansprichst, weil seine Schweigsamkeit gar kein Stolz ist, sondern Schüchternheit. Und du wirst das nicht alleine schaffen, aber du hast Jesus an deiner Seite, vor dem ihr beide als begnadigte Sünder steht. Und Jesus kann euch verbinden und Liebe füreinander schenken. Er wohnt durch seinen Heiligen Geist in dir. Lass ihn an dir wirken, damit sichtbar wird, dass Gott mitten unter uns ist. Wir sind sein Volk, für das er sein kostbarstes Eigentum gab. Jesus. Wenn er ihn für uns gegeben hat, da wird er uns nicht einfach nur halbherzig durchschleppen, sondern er will uns zu großen, herrlichen und wunderbaren Dingen gebrauchen. Ihm zur Ehre und uns und einander und anderen zum Segen. Amen. Dann wünsche ich euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen, dass ich euch noch den Segen unseres Gottes zuspreche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.